Kennst du das auch, dass du manchmal so viele Gespräche hattest? Vielleicht hast du wie ich eine Arbeit, wo du viel kommunizieren musst. Wir haben beide eine Arbeit, wo wir viel kommunizieren. Und da kann es so auch mal sein, dass abends einfach der Akku leer ist.
Es gibt bei uns Schwaben diesen Witz, wenn zwei Männer sich verabschieden, dann sagt der eine zum anderen, grüß deine Frau von mir, und der andere sagt, ja, wenn ich zu Wort komme.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Ich sag nix.
Hey, das geht gar nicht. Ich wollte mit dir ausgerechnet jetzt über den Keller reden. Wir müssen den unbedingt aufräumen, bevor die Wärmepumpe kommt.
Ich sag nix.
Hast du auch so einen stummen Fisch zu Hause? Hey, willkommen zu unserem Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Und heute reden wir tatsächlich darüber, wie ist das, wenn einer von euch beiden einfach nicht so gern redet? Hast du einen Partner, der dir eher wie ein stummer Fisch vorkommt als wie ein redseliges Gegenüber?
Und das ist ja auch wieder wie so viele Themen in der Partnerschaft so, dass es nicht alles gleich verteilt ist. Häufig beobachten wir das Muster, dass Frauen kommunikativer sind. Die Ehefrau möchte mehr reden, möchte sich mehr mitteilen. Männer, aber das ist jetzt ein bisschen pauschal, das trifft nicht auf alle zu. Männer wollen häufig nicht so oft reden, sind mit ihrem Leben zufrieden und denken, warum müssen wir über alles geredet haben?
Ja, aber weil das so ein notvolles Thema ist, auch für viele von euch, wollen wir es heute anpacken, weil das ist einfach so, wenn du jemand bist, der total gern redet und dem das auch so viel bedeutet, dass der andere zuhört, aber auch, dass der andere sich mitteilt, dann kann es sein, das macht dich richtig verzweifelt, wenn da so wenig zurückkommt. Das kann bis hin zu dem führen, dass man sich nicht geliebt fühlt, wenn der andere keine Resonanz gibt, ne?
Genau, und am Anfang wollen wir erstmal da ein Muster durchbrechen, denn man ist da sehr schnell dabei, dem anderen irgendeine Form von Schuld zu geben oder zu suggerieren. Mit dir kann man nicht reden, du sprichst gar nicht mit mir, warum sagst du nichts? Also, dass es immer in diesen Vorwurf hineinkommt, ist auch leicht nachvollziehbar, aber unterschätzt, was da für Mechanismen im Spiel sind.
Ja, genau. Oft ist es nämlich auch so, dass einer einfach gar nicht reden kann, weil er das nicht gelernt hat, weil er aus einem Haus kommt, wo man nicht sich einander mitteilt oder wo man relativ stumm miteinander verkehrt hat. Oder es kann auch sein, der andere fällt immer wieder in so einen Passivitätsmodus. Das heißt, er kann vielleicht gar nicht reden. Es ist keine Sturheit oder Desinteresse, sondern es ist schlichtweg das Unvermögen, sich mitzuteilen oder die Überforderung, unter dem Druck zu sein. Wisst ihr kennt es vielleicht, manche Leute haben doch so Bühnenangst, ne? Du stehst auf einer Bühne und plötzlich kommt kein Wort raus, ist so deine Angst. Und es gibt es tatsächlich auf der ganz kleinen Beziehungsbühne auch, dass manchmal Menschen einfach sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nichts Konstruktives beizutragen. Oder ich fühle mich manchmal vielleicht auch so beäugt, so auf der Bühne, so überfordert, jetzt einen Fehler machen zu können, dass ich lieber nichts sage. Ich sage nichts, dann sage ich nichts Verkehrtes.
Wir wollen das an den Anfang stellen, dass wir aus dieser Gleichung rauskommen, wo immer Schuld drin ist. Also, dass wir nicht sagen, du bist schuld, sondern sagen, okay, da haben wir eine Unterschiedlichkeit, vielleicht haben wir da sogar ein Problem. Ist sehr ein Problem, wenn du dann auch über wichtige Sachen mit deinem Partner nicht reden kannst. Aber das mal aus dieser Schuldkiste rauszuholen und nicht so eine Sache draus zu machen wie du gegen mich, du liebst mich nicht, du hast es ja gerade angesprochen, sondern auch das zu einer gemeinsamen Sache zu machen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wie kommen wir da näher aneinander ran? Also wir beide gegen das Problem und nicht ich gegen dich.
Lass uns doch erstmal ein bisschen Ursachen finden oder den Gründen auf die Spur kommen, warum eigentlich redet manchmal einer nicht oder hat einer so und sind die unterschiedlichen Bedürfnisse so stark da. Und das ist, glaube ich, das Erste. Nicht jeder hat das gleiche Bedürfnis nach Kommunikation.
Ja, und du hast es einfach angedeutet, und da würden mir viele Beispiele einfallen. aus welcher Kultur kommen wir? War es bei uns zu Hause, also bei der Herkunftsfamilie, üblich, dass man über alles geredet hat? Oder gab es da stumme Absprachen? Gab es da auch sowieso, einer hat entschieden und alle anderen haben das schweigend hingenommen? Das prägt einen ja, ob man das will oder nicht. Und vielleicht geht man sogar mit der Vorstellung rein, naja, das wird in meiner Ehe genauso funktionieren.
Ja, genau. Oder vielleicht war da auch eine Person, die hat so dermaßen jeden Dialog bestimmt oder Monolog gehalten, dass man denkt, ja, so muss ich auch sein oder so will ich auf keinen Fall sein. All das kann eine Rolle spielen. Und wir haben so auch gesehen, dass Kommunikation insbesondere für Frauen auch eine Art ist, Nähe herzustellen. Mhm. Wir sind so in der Tendenz ein bisschen eher beziehungsorientiert, die Männer vielleicht eher sachorientiert, vielleicht ist es bei euch genau andersrum, aber die Beziehungsorientierten, die wünschen sich Kommunikation. Und die Sachorientierten, ach, die können auch mit ein paar Worten was abhandeln. Aber das ist tatsächlich dann eine Typ, eine Persönlichkeitsfrage und hat gar nichts damit zu tun, ob du den anderen damit strafen möchtest oder den anderen Blick hast oder nicht. Und bei Männern ist oft eine andere Art von Kommunikation im Vordergrund, auch bei manchen Frauen. Aber tatsächlich ist da manchmal Sex die Art zu kommunizieren und Nähe herzustellen. Und für die Frauen ist es halt eher das Reden.
Ja, und ich merke auch, also das sind wir wirklich ein klassisches Paar. Du beziehst ja geradezu Energie draus. Also das ist für dich ein Lebenselixier, dich mitzuteilen, Dinge im Gespräch zu reflektieren, Sachen darzustellen. Und für mich ist es, also auf jeden Fall nicht in derselben Weise das, für mich war das manchmal Arbeit in unserer Beziehung, dass sie, okay, sie braucht jetzt ein Gespräch, ist jetzt wichtig für sie, hör ihr zu, sprich mit ihr und so weiter. Also es war für mich persönlich, ich habe mich da nicht hingedrängt gefühlt, aber ich wusste, das ist jetzt einfach dran. Und auch das ist ja ein unterschiedliches Wahrnehmen und ein unterschiedlicher Ansatz.
Unbedingt. Und dann gibt es auch sowas wie, wir nennen das mal eine emotionale Sättigung. Kennst du das auch, dass du manchmal so viele Gespräche hattest? Vielleicht hast du wie ich eine Arbeit, wo du viel kommunizieren musst. Wir haben beide eine Arbeit, wo wir viel kommunizieren. Und da kann es so auch mal sein, dass abends einfach der Akku leer ist. Wenn man dann zusammenkommt, dass man denkt, ach, wir müssen jetzt nicht mehr reden. Wir haben gar keine Kraft mehr zum Reden. Und wenn das jetzt unterschiedlich verteilt ist, die eine hat vielleicht einen Job, wo sie gar nicht zum Reden kommt oder immer erzählen andere nur und sie würde jetzt so gern auch reden und er sagt, oh, mein Kopf schwirrt noch so von allem, was heute war. Ich will jetzt nicht auch noch mit dir kommunizieren müssen. Lass mich erstmal Kraft tanken.
Und es gibt ja noch die Beobachtung, dass einiges, was an unserem Kommunikationsbedürfnis da ist, heute, man fasst es kaum, über Social Media abgedeckt wird. Du bist den ganzen Tag online, du hast Mails, da kommunizierst du, du hast Chats, du guckst dir irgendwelche Posts an, du kommentierst vielleicht sogar. Das heißt, Kommunikation läuft ja schon und zwar auch den ganzen Tag, je nachdem, wie ihr das nutzt. Und dann hast du vielleicht auch abends genug davon und diese Online-Kommunikation ist ja in gewisser Weise einfacher. Du kannst das Tempo bestimmen, du kannst sagen, wann du wo interagierst. Das Partnerschaftsgespräch ist anstrengend, weil da ein anderer auch mitmischt und vielleicht auch den Ton und die Geschwindigkeit vorgibt.
Und jetzt habe ich noch eine krasse These. Oh. Ich glaube, es ist manchmal auch so vielleicht eine Frage der Augenhöhe oder so ein bisschen ein Machtspielchen oder sowas. So das Gefühl, nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, einander nicht ebenbürtig zu sein. Mhm. Und dieses Gefühl, der andere hat immer recht oder der andere kann sich so eloquent ausdrücken und ich kann das nicht oder so, das kann auch ein Partner in den Rückzug drängen.
Okay. Also, das kann ja dann auch im Gespräch das Umgekehrte sein, dass man denkt, ich kann nicht so gut reden wie sie oder wie er und die redet mich über den Tisch. Und dass man dann auch das Gefühl der Unzulänglichkeit hat. Und wenn man das natürlich öfters hat, wird man im Gespräch auch ausweichen und sagen, jetzt ist wieder sozusagen die Abstrafzeit, wo ich meine Grenzen werden mir da aufgezeigt, weil ich kein so guter Kommunikator bin wie der andere.
Ja, und solche Paare haben wir doch viele getroffen, oder? Wo man wirklich das Gefühl hat, die sind da nicht wirklich sich ebenbürtig. das ist wieder so was. Frauen sind auch oft sprachlich gewandter. Bei uns ist es nicht so. Markus, es ist ein Beruf, der kann sich super gut ausdrücken, ganz besonders gut. Aber oft haben dann die Männer tatsächlich das Gefühl, die Frau, die redet mich in Grund und Boden. Die kann das so gut, die findet Ausdrücke für ihre Gefühle. Ich weiß gar nicht, wie das geht, über meine Gefühle zu reden. Und ja, da können wir dann natürlich schon auch was dran machen, ne? Dass unser Partner sich nicht so wie im Nachteil fühlt. Wenn du dann noch einen kompetitiven Partner hast, der auch wirklich das Bedürfnis hat, wer zu sein und auf Augenhöhe zu sein, dann habe ich Verständnis dafür, dass der sagt, boah, also wenn es nicht anerkannt wird, was ich beitrage oder wenn ich da so wenig auch Fähigkeiten entwickeln kann, dann lasse ich das lieber.
Ja, es gibt bei uns Schwaben diesen Witz, wenn zwei Männer sich verabschieden, dann sagt der eine zum anderen, grüß deine Frau von mir, und der andere sagt, ja, wenn ich zu Wort komme. Ist nicht besonders frauenfreundlich, der Joke, bringt aber dieses Thema zum Ausdruck, dass es da eben manchmal dieses Ungleichgewicht gibt. Und da könnt ihr mal selber analysieren, wenn ihr euch an Gespräche erinnert, an jüngste Gespräche, wie sind da die Verteilungen? Ist es so, dass wirklich eine oder einer völlig dominiert und der andere nur sagt? Oder habt ihr schon so einigermaßen gleiche Wortanteile, sodass auch jeder das Gefühl hat, ich kann mich mitteilen und ich werde verstanden?
Ja. Aber es ist auch so leidvoll oft für Leute, wenn sie so gerne kommunizieren möchten. Ich habe so einen Mann vor Augen, der würde so gern viel mehr Gespräche führen mit seiner Frau und sie hat er irgendwie nicht die Energie für. Und das ist so traurig.
Ja.
Ja.
Okay, also, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Mhm. Und zwar auch wieder so eine Frauen-Männer-Falle. In die bin ich auch oft getappt in der Vergangenheit. Kommunikation heißt ja oft erstmal Mitteilung und die ist für eine Frau oft absichtsloser als für einen Mann. Heißt, meine Frau sagt mir, was heute zum Beispiel schiefgegangen ist. Typisch männliche Reaktion ist, naja, das musst du auch so und so machen. Dann gebe ich praktische Tipps, Ratschläge. Ich wusste sowieso immer alles besser, auch bei der Kindererziehung. Und sie wollte gar nicht Ratschläge und Tipps haben, sondern sie wollte sich mitteilen, sie wollte Anteilnahme, wollte sagen, guck, das war mein Tag, das waren meine Herausforderungen, meine Probleme, hör mich und sieh mich.
Ja, und da sagt man nicht umsonst, Ratschläge sind auch eine Form von Schläge, weil das kann wirklich auch so dann eine Angst vor Bewertung sein durch den anderen, ne, der einem ja einfach sagt, was man falsch gemacht hat oder wie man vielleicht nicht gut genug sich ausdrückt oder was weiß ich, dass man sagt, oh, ich meide das Gespräch lieber, sonst komme ich wieder in irgendwas rein. Oder das bei manchen endet auch fast jedes Gespräch irgendwie im Streit und das verstehe ich auch, dass jemand dann sagt, also lieber nicht, das wird zu heiß, diese Kiste.
Und viele Gespräche enden auch in Arbeitsaufträgen. Wenn ich mich mit dir unterhalte, wir hatten den Einstieg des Kellers und ich weiß, am Ende wird stehen, ich muss da ein paar Stunden investieren, aber da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Wäre es vielleicht eine gute Strategie, dem ganzen Gespräch auszuweichen? Dann weiß ich nämlich, dass ich um diese Arbeit vielleicht drumherum komme.
Ja, die Strategie hatten, glaube ich, unsere Kinder auch bisweilen, weil ich tatsächlich so eine Frau bin, die immer gleich weiß, was man alles noch machen kann. Könnte und wer was erledigen könnte. Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, die sind so an mir vorbei in ihre Zimmer geschlichen, weil sie dachten, wenn ich jetzt einer Mama begegne, hat die einen Job für mich. Und das musste ich richtig reflektieren und mir ein Stück abgewöhnen, sodass es wieder angenehm ist, in meine Gegenwart zu kommen und mir zu begegnen und man nicht die Furcht haben muss, dass man wieder für irgendwas verhaftet wird.
Ja, vielleicht sollte ich ein Gespräch mit dir immer öffnen, erstmal mit dem Wort keine Arbeitsaufträge und dann bin ich gesprächsbereit.
Genau, und auch keine Kritik, weil das ist ja auch, was für viele so ein Riesenproblem ist und das könnten wir vielleicht auch so, das versetzt manche so richtig in einen Notausmodus, dass sie sich wie abschalten, weil sie eigentlich immer Angst haben, kritisiert zu werden. Mhm. Das kommt natürlich auch oft tief aus einer Erfahrung von früher, vielleicht schon als Kind, dass man viel geschimpft worden ist. Mhm. Und wenn ich jetzt praktisch bei jeder Begegnung mit dir, bei jedem Gespräch Angst habe, oh Hilfe, was spricht der jetzt wieder an oder was habe ich vielleicht wieder falsch gemacht? Wenn ich nicht sicher bin bei dir, dann vermeide ich natürlich das Gespräch. Und da kannst du als Partner vielleicht noch nicht mal so viel dafür, weil du bist vielleicht noch nicht mal der, der immer rügt und kritisiert. Aber weil es so tief in dem anderen drinsteckt, diese Angst davor, geht ja manchmal, wenn tiefe Gespräche anstehen, wie in so einen Abschaltmodus. Und auch da muss man oder kann man Wege finden, das auszuhebeln, aber man muss sich's halt bewusst machen. Da sehen wir wieder dieses, sieh nicht das als Schuld oder böse Absicht an, dass der andere nicht redet. Vielleicht kann er nicht und vielleicht hat er gute innere Gründe dafür, auch wenn sie für dich jetzt nicht so nachvollziehbar sind.
Ja, also ihr kennt einander ja inzwischen relativ gut, die meisten von euch, und könnt es auch schon ein bisschen beurteilen. Wir wollen euch ein bisschen dahin führen, dass ihr Schweigen nicht fehlinterpretiert und nicht dahin geht, dass ihr eben sagt, da geht einer in die Verweigerungshaltung. Das kann es auch geben, aber es kann eben vorher erstmal viele andere Gründe geben. Und man muss einfach auch sehen, man kann selber Teil des Problems sein, diese Haltung sozusagen verursacht haben, und auch darüber muss reflektieren. Was wir jetzt hier nicht sagen wollen, ist, ja, ihr dürft halt keine schwierigen Themen ansprechen, ihr dürft nie kritisieren, ihr dürft nie eine Arbeit verteilen oder sowas. Wir haben mal eine andere Podcast-Folge gemacht, ist noch gar nicht so lange her, mit der Überschrift "Darf ich dir was sagen?", wie wir schwierige Themen ansprechen. Das ist jetzt hier nicht der Fokus, aber wenn ihr das, was im Folgenden kommt, beherzigt, wird es euch umso leichter fallen, auch mal in tiefere Gespräche zu kommen, und danach sehnen sich ja auch viele, und die sind auch wichtig, weil sonst Dinge unter der Decke bleiben und die kommen trotzdem irgendwann hoch, aber dann selten in einer guten Form.
Deshalb jetzt unser nächster Abschnitt, wo wir fragen, was kann helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen oder aber das besser akzeptieren zu können, dass es ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, dass ich die Unterschiedlichkeit annehme. Mhm. Weil ich kann nicht aus jemandem, der so jemand ist, der sehr wortkarg ist oder einfach das Reden gar nicht liebt, dass der plötzlich so ein ganz redseliger Partner wird. Und ganz ehrlich, wenn du das recht überlegst, dann war es wahrscheinlich auch noch nie. Ich habe das selten erlebt, dass jemand gesagt hat, Mensch, früher, da haben wir so schön uns unterhalten und jetzt ist der andere verstummt. Da würde ich sagen, da muss man wirklich nochmal nach den Gründen gucken, warum ist der verstummt, mhm. Was steckt da dahinter, dann gibt es auch einen leichten Weg, den da wieder rauszuholen. Aber wenn es grundsätzlich so ist, dass der eine halt einfach nicht so mitteilsam ist, dann gilt es, das ein Stück weit auch zu akzeptieren. Und dann kann man versuchen, in diesem da jetzt einen Rahmen zu finden oder das ein bisschen aufzuweiten und den dafür zu gewinnen, dass er doch was von sich mitteilt. Aber man wird ihn nicht zu einem wahnsinnig kommunikativen Partner machen können.
Ja, ist interessant. Ich denke gerade nochmal über diese Frage nach, ob das immer so war. Und ich vermute sogar, also wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, eine Person kommuniziert viel und die andere ist eher wortkarg, dass die viel Kommunizierende am Anfang dankbar war, einen guten Zuhörer zu haben. Ja, ich konnte mich mitteilen, ich konnte was sagen, hat immer zugehört, hat genickt. Da war jemand, der sich für mich scheinbar interessiert hat. Vielleicht war es dann doch gar nicht so groß. Aber das genügt natürlich nach einer Weile nicht mehr. Da will man ja Resonanz haben, da will man Reaktion haben, und irgendwann reicht man sich auch selber nicht mehr und will auch in den anderen so ein Stück hineinblicken. Und dazu muss Kommunikation, also muss auch Gespräch stattfinden.
Ja, absolut. Und dann ist es nämlich auch wichtig, dass du dann dein Bedürfnis auch artikulierst. Und zwar am besten nicht so, dass du sagst, hey, du redest nie mit mir, das ist so ätzend, das kann man vergessen hier, nicht so angriffig, sondern dass du sagst, du, ich spüre, ich habe da eigentlich eine innere Not, ich würde mir so wünschen, mehr von dir zu hören, wie es dir geht, oder dass du mal was erzählst von der Arbeit. Ich sehne mich so danach, ein bisschen was aus dir rauszukriegen. Und wisst ihr, das ist ja auch wichtig, weil wenn wir nichts voneinander wissen, dann haben wir eigentlich auch keine gute Basis miteinander, oder? Mhm. Also wenn jeder den anderen praktisch draußen hält aus seiner Welt, das ist ja keine Beziehung. Ihr wollt ja eigentlich eine schöne Beziehung haben. Und es ist auch wichtig, wenn du der stummere Part bist in der Beziehung, dass du da auch versuchst, weicher zu werden und zu sagen, ich möchte es lernen, mich mitzuteilen, und ich möchte lernen, auch mal über meine Gefühle zu reden oder über wenigstens über das, was ich erlebt habe, was ich wahrnehme. Und dann ist es auch wichtig, auch ein guter Zuhörer zu werden.
Mhm. Weil wir gerade zum Gespräch sind, ich habe Lust, dich sprachlich zu korrigieren.
Ja.
Der stummere Partner, meiner Meinung nach, lässt sich das Wort stumm nicht steigern, weil stumm heißt stumm. Aber gut, Kleinigkeit am Rande. Meine Frau freut sich über jede Korrektur, die ich weitergebe.
Der Schweigsamere.
Das wird auch nicht
gibt
viel besser.
Gibt es auch nicht.
Den weniger Redenden, aber gut.
Okay.
Besserwisserei von mir.
Der besserwisserische Partner.
Ja, vielleicht ist der Partner auch nicht immer die einzige Option, um zu kommunizieren. Also es gibt auch Leute, die sehen durchaus die Möglichkeit, und wir werben jetzt nicht dafür, sondern wir fragen nur, gibt es denn noch andere Leute, mit denen man kommunizieren kann? Also da stelle ich auch wieder fest, meine Frau hat viele Freundinnen, mit denen sie auch über viele Dinge reden kann. Ich glaube, da redet ihr auch manchmal über Sachen, über die sie mit mir nicht redet, nicht weil es verweigert wird, sondern weil sie auch denkt, die verstehen mich bei dem oder dem Thema sowieso besser, zum Beispiel Mode und Gestaltung.
Ja, und ich finde es sogar ganz wichtig, dass wir dieses Bedürfnis dann auch anderweitig versorgen, wenn es in der Beziehung nicht genug versorgt wird. Manche haben ja auch schon gar nicht genug Zeit, sich zu treffen. Ich weiß noch, als die Kinder klein waren, ich habe so ein Bedürfnis gehabt, auch nach Austausch über die Alltagssachen mit einer erwachsenen Person und nicht nur mit den Kindern. Deshalb, da habe ich ganz viel mit Freundinnen mich ausgetauscht. Ja. Und ich brauche es sogar auch jetzt, dass ich in Supervision gehe oder in Intervision, also Gespräch, so kollegialer Austausch über und meine Arbeit, weil das wichtig ist, für mich Dinge zu besprechen, mich selbst zu reflektieren. Und es ist doch auch gut, wenn man da auch noch andere Personen hat, mit denen man das Bedürfnis befriedigen kann.
Genau. Also das ist nicht gedacht als ein Fliehen aus der Ehe, sondern es ist gedacht als eine Ergänzung, also komplementär sozusagen. Ich glaube auch trotzdem, dass der Partner, der nicht so arg reden möchte, ein bisschen auf einen Lernprozess einwilligen sollte. Vielleicht gehe ich da auch von mir selber aus. Ich habe da also auch einiges dazu gelernt. Ich habe das vorher schon angesprochen. Ihr ist es wichtiger. Und wenn man lernt, da auch ein aktiver Zuhörer zu sein, das ist so die erste Stufe. Also nicht nur denken, okay, jetzt werde ich wieder niedergeschwallt. Hoffentlich passiert es bei euch nicht, sondern zu sagen, okay, sie teilt mir was mit, ich nehme wahr, ich höre zu, ich frage nach, wie hast du das gemeint? Eine gute Frage bei Frauen, für Frauen ist immer, wie hast du dich in der Situation gefühlt? Und da ein bisschen tiefer einzusteigen, und du kriegst einfach auf einer besseren Ebene mehr mit, und das ist gut.
Wenn du merkst, mein Partner ist so jemand, der immer wieder überflutet ist, dem ich vielleicht Druck mache mit dem, wie ich ins Gespräch gehe oder mit meinem Redebedarf, mit den Themen, die ich anspreche. Und ich kann es vielleicht gar nicht so gut abschätzen, wann ist es, wo du in die Überflutung gehst, wo es dir zu viel wird oder wo du, wie, ich habe das selbst bei dir manchmal gehabt, dass ich das Gefühl hatte, du bist jetzt wie abgeschaltet, gar nicht mehr zugänglich oder dann starrst du vor dich hin oder bist irgendwie wie abwesend. Und dann das nicht als Beleidigung anzunehmen, sondern zu verstehen, der andere ist jetzt gerade überfordert, vielleicht ist er auch nur müde, aber vielleicht hat er sich auch tatsächlich irgendwie weggeschaltet, weil es ihn überflutet hat, das Gefühl, das da auf ihn zugeschwappt ist. Und dann auch so ein Signal zu verabreden, du, ich brauche eine Pause oder ich spüre gerade, mir ist es jetzt gerade zu viel. Vielleicht, dass man einfach sagt, Überflutung oder sorry, ich kann gerade nicht mehr oder ich habe heute keine Kraft mehr. Kann auch passieren, wenn du so einen vollen Tag hattest, dass du sagst, sorry, heute schaffe ich es nicht mehr noch mit dir noch tief zu reden.
Die Pausentaste ist da fair. Das ist ein gutes Instrument. Das ist für die Person, die reden will, manchmal ein bisschen frustrierend. Das geht aber, wenn man weiß, das Gespräch wird stattfinden. Es findet nur jetzt nicht statt. Wenn diese Pause-Taste zur Stopp-Taste wird, und das heißt, man redet dann gar nicht drüber, dann wird das Instrument missbraucht und dann funktioniert es nicht. Aber es muss vorübergehend die Chance geben zu sagen, jetzt nicht. Und da, glaube ich, muss auch der Partner, der sich jetzt gerade ein Gespräch so dringend wünscht, auch Rücksicht nehmen und zurückstecken können.
Und jetzt pass auf, jetzt gibt's ja noch eine andere Form von Kommunikation, nämlich die nonverbale.
Sex.
Nein.
Nein, okay.
Das habe ich nicht gemeint, Schatz.
Ich habe es gemeint, aber ja, ist gut. Sprich weiter.
Aber tatsächlich ist ja dieses Miteinander reden, ist ja eine Sehnsucht nach Verbundenheit, auch nach Sicherheit, nach gesehen und werden und den anderen spüren. Und das kann man auch auf andere Weise ausdrücken. Stimmt, man könnte es mit Sex machen, aber wenn das jetzt gerade nicht in Frage kommt, kann man es auch einfach durch eine Sicherheitssituation herstellen machen. Wir können uns zusammen zum Beispiel aufs Sofa kuscheln und müssen überhaupt nicht reden, sondern wir spüren einander, wir ruhen uns miteinander aus, wir hören vielleicht schöne Musik oder gucken uns was an zusammen. Wir trinken vielleicht noch eine schöne Tasse Tee dabei, vielleicht ja. Deckt der eine den anderen noch zu oder streichelt ihn so beruhigend. Und es schenkt Sicherheit, schenkt Verbundenheit auch außerhalb von verbaler Kommunikation.
Ja, und das ist ganz wichtig. Die Botschaft ist da, der andere will jetzt nichts von mir. Der will nur in meiner Nähe sein und fordert mich nicht heraus, beansprucht mich nicht, sondern sagt, lass uns still oder jetzt nicht auf einer besonders verbal tiefen Ebene beieinander sein und Nähe spüren. Das kann ein super Signal sein, kann sogar nachher doch noch dazu führen, dass man in ein Gespräch kommt. Aber die erste Botschaft ist, hier ist keine Gefahr. Ja, wir sind ein Team, wir sind zusammen und da passiert jetzt nichts, was mich schon wieder stresst und herausfordert.
Haben wir jetzt noch ein paar Ideen, wie man dann doch behutsam sich in Gespräche begeben könnte, beziehungsweise was hilft, um miteinander reden zu lernen?
Ja, wir könnten uns inspirieren lassen von Anke Engelke und Christian Thees. Die hatten lange ein Format, das heißt, wie war dein Tag, Liebling? Ich habe gehört, das wird jetzt eingestellt, der SWR spart. Ist ein bisschen schade, ich habe das früher auch gerne gehört. Und da ging es auch, glaube ich, manchmal, zumindest nach meiner Erinnerung, um das Highest High und das Lowest Low. Also wo man so erzählt hat, was hat dich heute begeistert, was hat dich heute runtergezogen. Das kann man eigentlich, könnte man abends immer spielen, in Anführungszeichen, dass man sagt, erzähl doch mal, was hat dich heute begeistert? Das ist übrigens eine wichtige Frage, weil man die negativen Sachen sonst überbetont. Also was war heute positiv? Was war heute richtig gut, selbst an einem blöden Tag? Und dann nachher zu fragen, was hat dich heute runtergezogen? Was war der Frustmoment? Wo ging deine Gefühlstemperatur auf minus 10? Dass man das auch mitteilt. Und das muss ja nichts Großes und Langes sein.
Das gebe ich ganz oft Paaren auf, die gerade nicht so gut miteinander sind im Kommunizieren. Und das kriegen fast alle hin und melden mir auch zurück. Das hat richtig geholfen, hat uns richtig gut getan. Das machen wir jetzt als Ritual jeden Abend. Klasse, wenn es klappt.
Sehr, sehr schön.
Dann hatten wir schon öfters unsere 10-10-Gesprächsübungen vorgeschlagen, dass jeder 10 Minuten von sich erzählt. Das kann jetzt natürlich für einen stummen Partner sich anhören wie eine Riesenüberforderung. Vielleicht macht er auch 5 Minuten oder 3 und du versuchst wirklich mal dich zu challengen und 3 oder 5 Minuten lang entweder über ein Thema, das ihr euch vorher aussucht oder einfach über dein Leben von deinem Tag dem anderen zu erzählen.
Ja, aber das ist ja auch ein Unterschied. Das ist kein Gespräch. Also da lege ich Wert drauf, weil das ist nämlich gerade für den Schweigsameren, ich bin immer noch nicht bei der richtigen Steigerung, also für den, der ruhiger ist, eigentlich wieder die Chance. Es ist eine sichere Zone. Ich werde ein paar Minuten erzählen. Bei diesem Konzept kommt es ja darauf an, dass man nicht unterbrochen wird und dass das auch nicht im Nachhinein kritisiert wird oder sowas, sondern man teilt sich nur mit. Und das, finde ich, ist wieder eine andere Sache, weil dann habe ich eine Sicherheit, ich kann mich jetzt mitteilen und in Anführungszeichen, es passiert mir nichts. Das ist die absolute Stärke dieses Konzepts.
Genau, und das ist, was mir im therapeutischen Kontext auch ganz oft begegnet, dass gerade Männer dann sagen, das hat mir richtig gut getan oder das hat super geklappt. Ich staune nämlich manchmal, Genau, die Männer, die angeblich so schweigsam sind und sich gar nicht mitteilen können, wie die in der Paartherapie plötzlich doch reden können. Und dann denke ich, doch, der kann schon reden, der kommt nur nicht zu Wort oder der hat nur nicht den sicheren Rahmen dafür. Deshalb probiert es gerne aus, wenn ihr euch beide darauf einlassen könnt, diese 10-10-Gespräche oder 5-5-Gespräche, wo der eine erzählt, der andere darf nicht unterbrechen und dann wird geswitcht und es wird nicht kommentiert, sondern stehen gelassen. Tolles Tool, tolle Möglichkeit.
Ja, man kann das Thema auch ein bisschen um die Ecke angehen. Wenn man jetzt so konfrontativ da ist und sagt, wir müssen jetzt reden und wir müssen da jetzt weiterkommen, dann ist es ja eher eine bedrohliche Situation. Man könnte aber auch sagen, lass uns ein bisschen spielen, und beim Spielen kann man auch so ein paar Dinge einfließen lassen. Also ein gemeinsames Spiel, wenn ihr nicht solche Brutalo-Spieler seid, darauf aus, den anderen nur fix und fertig zu machen, kann eben genau das fördern. Man hat ein bisschen Spaß, man muss sich ein bisschen konzentrieren und dann fließen vielleicht um die Ecke so ein paar Sachen ein, wo man sich mitteilen kann.
Ja, und automatisch redet man beim Spielen in der Regel miteinander und das ist ganz wunderbar. Wenn es nur ist, dass ihr ein Puzzle miteinander legt oder irgendwas, wo man sich abspricht, welches Teil könnte wohin passen oder etwas miteinander kreativ macht, miteinander einen Ausflug macht, all solche Möglichkeiten, etwas miteinander erleben. Vielleicht müsst ihr auch rauskommen aus diesem zwanghaften Konzept, wir müssen einander gegenüber sitzen, in die Augen schauen und reden. Manchen hilft es auch, spazieren zu gehen, beim Spazierengehen zu reden, hat mir gerade eine Frau erzählt, wir gehen immer mit dem Hund und ich lade meinen Mann ein, mitzukommen und da können wir dann reden. Ja, kann durchaus auch eine gute Möglichkeit sein. Und gerade so gemeinsame Erlebnisse helfen dann halt auch, dass ihr Themen findet, über die ihr reden könnt.
Man kann es noch steigern und davon haben wir sehr profitiert, dass man jetzt nicht nur spazieren geht, sondern dass man regelrecht gemeinsame Projekte hat, sich gemeinsam engagiert, zum Beispiel ehrenamtlich, wo man an einem Strang zieht und wenn man dann eine Sitzung vorbereiten muss, ein Fest vorbereiten muss, also sich irgendwo da einbringt, boah, da hast du viel Gesprächsstoff. Kann manchmal auch ein bisschen knatschen, wer ist wofür zuständig, aber ihr seid in der Kommunikation und es muss auch einigermaßen funktionieren, weil ihr müsst ja Ergebnisse produzieren. Also gemeinsames Engagement hilft vielen Paaren und hat auch uns geholfen. Und da könnt ihr euch auch mal fragen, wo ziehen wir eigentlich jetzt neben der Haus und Familie, wo ziehen wir an einem Strang?
So, jetzt könnt ihr euch überlegen, was an dieser Folge war mein Aha-Moment? Wo habe ich vielleicht was gehört, was mir so noch nicht klar war? Oder wo habe ich was über meinen Partner verstanden? Und optimal, wenn ihr euch dann zu zweit noch darüber austauschen könnt. Wenn also auch der Schweigsamere sich traut, hier was dazu zu sagen. Ja, lass uns das mal probieren oder lass uns dieses Thema mal noch vertiefen.
Sehr schön. Und damit schließen wir diesen Teil ab, denn ich habe noch ein Wow der Woche mitgebracht. Und ihr habt jetzt Angst, dass ich schon wieder ein Paar mitbringe, das über 100 Jahre verheiratet ist und uns seine Weisheiten sagt, obwohl da immer noch sehr schöne Dinge dabei sind. Mhm. Ich bringe irgendwann mal wieder ein Paar, das schon sehr lange verheiratet ist. Diesmal bringe ich ein Paar, das gerade erst geheiratet hat, aber unter einer ganz besonderen Situation. Das habe ich ja auf einer amerikanischen Website, ich glaube, es ist eine amerikanische, gefunden. Ein Paar, wo er sehr krank war und kurz vor einer Hirnoperation stand. Ist nicht so ganz lustig. Und die haben sich spontan entschieden, vor der Operation noch zu heiraten und haben davon ein Bild gepostet. Da hat er das OP-Hemd schon an. Sie sieht jetzt in weiß aus, allerdings weiße Shorts, weiße Sweater und dann noch so ein bisschen Brauttüllzeugs im Haar. Also schon ganz witzig. Und quasi nach dem Ja-Wort ist er in OP geschoben worden, operiert worden und es ist wohl alles gut gegangen. Warum mich das so gerührt hat? Wir sagen ja immer Trauung, ja, ich will dir treu sein, bla bla bla, in guten wie in schlechten Zeiten. Und die anfangen, haben immer gute Zeiten. Also 99% der Paare fangen in guten Zeiten an. Mhm. Und die fangen in den schlechten Zeiten an. Die Frau wusste nicht, klappt die OP? Überlebt er sie überhaupt? Wird er dauernde Schäden haben von dieser Operation? Und sie hat Ja gesagt. Und das finde ich sehr bewegend und sehr schön. Und wir möchten euch das auch nochmal zurufen. Sagt einfach Ja, nicht nur, wenn es leicht ist, da sagen alle ja, sondern sagt auch ja, wenn es schwer wird, denn
da geht noch was.
Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat. Change your day.